Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gelesen. Lukas ist auf dem Hamburger Kurzfilmfestival unterwegs und deswegen habe ich mir eine Gästin eingeladen. Und wer könnte das anders sein als meine liebe, hochgeschätzte Freundin Maria? Hallo Maria.
Hi Finn, hätte ja auch Jakob Nolting sein können oder so.
Jannik heißt der Jakob Nolting.
Jannik.
Aber ja, es
Jannik Nolting,
bist du?
Oh Gott.
It is you, baby, it is you, wie Beyoncé einst schon sang. Und wenn du da bist, Maria, du hast es im Vorgespräch gerade schon gesagt, dann reden wir über die Mädchenbücher. Wir reden über Die Welt hat blaue Haare, den Debütroman von Paula Steiner. Die hat Drehbuch an der Filmuniversität Babelsberg studiert und hat auch am Literaturinstitut Hildesheim in der Autorinnenwerkstatt teilgenommen. Also man kann sich, glaube ich, so ungefähr vorstellen, so aus welcher Richtung die kommt und auch in welche Richtung ihr Debütroman Die Welt hat blaue Haare stilistisch vielleicht gehen könnte. Das Ganze ist im Leikamp Verlag erschienen und schon im Jahre 2024. Man fragt sich jetzt, warum rezensieren wir dieses schon etwas ältere Buch? Weil Frau Steiner nominiert war für den Deutschen Popliteraturpreis, der dieses Jahr verliehen wurde und den Svea Mausolf mit ihrem Roman Image gewonnen hat. Ich fand aber, als ich mir die Shortlist durchgelesen habe, Lukas und ich hatten hier ja schon Party People besprochen, dass dieser Roman Die Welt hat blaue Haare irgendwie ziemlich spannend klang und... Ja, der Leikamp Verlag hat uns netterweise mit einem Rezensionsexemplar beglückt und wir beide wollen jetzt mal rausfinden, was dieser Roman kann. Ich verlese mal den Klappentext des Verlages und dann steigen wir ein. Coming of Age in Schweinfurt, eine Gesellschaftssatire über Instagram-Feminismus und sexuelle Identität. Zwei Welten prallen aufeinander. Das kleinbürgerliche Grillfest auf der Terrasse einer Doppelhaushälfte in Schweinfurt und das unkonventionelle Liebesfest auf der Ladefläche eines LKW in einem fremden, fernen Land. In einer Welt geht Luisa zur Schule und träumt von Dunja, obwohl sie mit Benno zusammen ist. In der anderen schreibt sich Luisa in den Strudel einer Geschichte. Darin ist Dunja die Welt, trägt einen weißen Leinenanzug und hat blaue Haare. Beide begeben sich auf eine Reise, die Luisa zu ihrer Sexualität und zu sich selbst führt. Als sich die beiden Mädchen in der Wirklichkeit näher kommen, finden immer mehr Umstände aus Dunjas Leben in der Geschichte Einzug und Luisas Erzähldrang wird immer gewaltvoller, bis ihre Geschichte schließlich Opfer in der echten Welt fordert. Ja, soweit so korrekt. Was sagst du zur Inhaltsangabe?
Ich finde es nachvollziehbar, dass die Inhaltsangabe etwas auslässt, was letztendlich ein sehr großer Punkt, also halt ein sehr großer Drive von dem Buch ist und auch hier problematisiert ist, nämlich Orientalismus. Also so vielleicht auch weil es nur sehr langsam aufkommt, vielleicht weil wir hier eine in Maßen unzuverlässige Erzählerin haben, nämlich oder halt in dem Maße, wie ein 17-jähriges Mädchen vielleicht irgendwie so die Welt und ihre Zusammenhänge selbst noch nicht ganz versteht und halt ihre Blindspots hat. Insofern finde ich das richtig, dass das in Klappentext oder in der Bewerbung für das Buch ein bisschen ausgelassen wird. Aber nun, da wir das Buch besprechen, muss das natürlich auch so sehr in den Vordergrund gerückt werden, weil ja es ja auch letztendlich von der Satire, wenn man das so nennen möchte, im Buch auch in den Vordergrund gerückt wird. Also nämlich der Orientalismus.
Genau, also das ist hier eventuell halt mit dieser Erwähnung der Gesellschaftssatire so ein bisschen durch die Hinterhand schon angedeutet. Was heißt so ganz ernst gemeint ist das alles nicht, aber was Frau Steiner hier macht, ist, dass sie gleichzeitig eine Geschichte erzählt, diese Geschichte erzählen lässt, aber sie auch eben problematisiert durch Charaktere in der Hauptdiegese, also wo eben Luisa auf dem Grillfest sitzt, wie es hier so schön heißt. Es verlässt dann das Grillfest auch und auch, sagen wir mal, durch ihre Schreibe selber. Und wir kommen, mir hat der Roman grundsätzlich gut gefallen, das können wir zum Anfang auf jeden Fall schon mal sagen. Das ist jetzt nichts wahnsinnig radikal Neues. Man hat das alles schon ungefähr so mal gelesen. Es ist aber natürlich auch ein Debütroman und ich habe das Gefühl, wie bei so vielen Debütromanen, ist es auch so ein bisschen ein literarischer und popkultureller Steckbrief, den Frau Steiner hier veröffentlicht hat und uns durch den Text auch markiert, was sie gelesen hat, was sie gesehen hat, wo sie so ungefähr herkommt in dieser popkulturellen Welt, was ihr wichtig ist. Also es gibt hier eine Rezension vom Deutschlandfunk, die so auf ein paar Punkte eingeht, auf ein paar Referenzen eingeht, aber auch kritisiert, dass es da größtenteils halt bei der Referenz bleibt oder eben bei dem Aufzeigen bleibt. Und das ist, glaube ich, alles auch wieder dahingehend okay, dass man sich hier eben Luisa als Protagonistin rausgesucht hat, als Ich-Erzählerin des Ganzen und, wie du auch gerade schon so richtig erwähnt hast, hier eine partiell unzuverlässige beziehungsweise einfach noch nicht vollkommen ausgebildete Erzählerin hat, die sich über manche Dinge in der Welt halt eben auch erst klar werden muss und auch über ihre Rolle in dieser Welt klar werden muss. Und wir so ein bisschen dabei zugucken können, wie jemand unbewusst zu einer Art Täter wird, wenn man das mal so stehen lassen möchte, so vage erstmal.
Ja, und insofern finde ich die Rezension von Deutschlandfunk, als ich sie gelesen habe, ich finde sie dem Roman gegenüber nicht ganz fair, weil er etwas von dem Roman verlangt, was er aus meiner Sicht eigentlich gar nicht unbedingt leisten muss. Also dieser Bogen, der da aufgespannt wird zur blauen Blume und deutschen Romantik, das ist ein Bogen, der halt über 200 Jahre reicht und so innovativ, dass das irgendwie heranreicht oder halt irgendwie ähnlich radikal ist wie das, was vor 200 Jahren passiert ist, muss Literatur aus meiner Sicht überhaupt nicht sein, damit sie nicht langweilig ist oder damit sie nicht immer noch Geltung hat. Und so wie ich ähnliche vielleicht Coming-of-Age oder queere Coming-of-Age-Erzählungen kenne oder so, wie ich sie teilweise selbst schon geschrieben habe, würde ich halt sagen, dass es durchaus diesem Thema noch ein paar neue Gedanken hinzufügt und das, was das kontemporär macht, also halt diese identitätspolitischen Diskurse, dass es sie so einbindet, dass es nicht wirklich irgendwie nicht einfach nur Beiwerk ist, sondern dass es eine sinnvolle Ergänzung ist und mehr Komplexität hinzufügt zu dem Thema. Insofern so groß, dass man sagt, okay, das reicht jetzt nicht an die irgendwie kanonisierten Schriftsteller der deutschen Romantik. So groß muss man den Bogen da gar nicht aufziehen.
Nein, da gebe ich dir recht, das muss man nicht. Und das ist halt auch die Frage, ob dieses Buch oder ob dieser Roman überhaupt einen Anspruch hat. Ich würde dir da auch recht geben. Ich glaube, das hat es gar nicht. Was ich jetzt erstmal spannend fand, ist, dass wir, glaube ich, schon irgendwie so eine Art Themenkomplex feststellen können, jetzt seit diesem knappen Jahr, den dieser Podcast läuft, an, sag ich mal, Debütromanen von weiblich gelesenen Autorinnen, die wir hier besprochen haben, und so allgemein an ein paar Topoi. Also wir haben auf jeden Fall gerade eine Welle an Debütromanen, wo es so um weibliche Freundschaft / weibliches Begehren, weibliche Liebe geht, wo auch das, sage ich mal, selber Schreiben sehr stark in den Vordergrund gestellt wird, das eigene Biographical Narrative zu ergreifen. Wir beide haben ja über den Sommer der schlafenden Hunde schon gesprochen. Ich musste aber auch an Joanna Junes Debütroman Bestie oder Bestie, das ist ja das schöne Wortspiel im Titel, hier und da mal denken. Also wir erleben auf jeden Fall, sage ich mal, hier schon Themen, die junge weibliche Autorinnen zu interessieren scheinen und die sie aufs Papier bringen. Wie siehst du das, sage ich mal, selber als Autorin? Hast du dich hier wiedererkannt? Würdest du das abnicken? Sind das Themen gerade? Sind das schon immer Themen gewesen?
Also ich würde sagen, so einerseits sind vielleicht schon seit einigen Jahrzehnten Themen gewesen. Ist vielleicht schon ein Thema irgendwie in den 90ern bei Judith Herrmann gewesen. Aber ich glaube auch, dass es etwas bei jungen weiblichen Debütautorinnen, was man gerne liest, was man gerne versteht, was man gerne darin sehen will. Vor allem halt dieser Punkt von dem Ergreifen des irgendwie biografischen Erzählens. Das ist halt wirklich so slippery in dem Sinne, dass ich halt nicht denke oder halt nicht davon ausgehe, dass ich einen Roman nie mit der Ahnung oder der Erwartung lese, dass das mir irgendetwas über die Autoren erzählt. Aber ich verstehe schon, dass das attraktiv ist, dass es gut verkäuflich ist, dass das eine, so wie auch immer geartete, vielleicht irgendwie herbeifantasierte Intimität bringt, dass man eine weibliche Autorin, vor allem auch Debütautorin, als Galionsfigur sehen kann oder möchte von einer bestimmten weiblichen Generation. Und so Auch hier würde ich wahrscheinlich einfach gerne von der Autorin selbst gerne wissen, wie nervig sie das findet, wie nervig sie es möglicherweise findet, irgendwie so wirklich ihre eigene Literatur zu verkörpern in der Presse, falls es ihr dann sowas passiert. Es ist mir definitiv schon selbst passiert und ich fand es immer wieder nervig, wenn es anderen AutorInnen passiert. An sich lese ich, habe ich in der Vergangenheit durchaus Geschichten von diesem Schlage gerne gelesen. So Ruth Maria Thomas würde mir da einfallen oder Deniz Ode mit Streulicht, wo man halt zumindest das irgendwie weibliche Coming of Age so erwarten kann. Oder auch Niemand ist bei den Kälbern, fand ich auch ganz toll. Ich glaube, das ist ein so ein Topos. Vielleicht der sehr ergiebig ist, wo man auch durchaus noch unerwartete Einblicke oder eine neue Sprache finden kann. Vor allem, weil ein weibliches Aufwachsen in den 2010er Jahren durchaus nicht das gleiche sein kann wie in den 80ern oder 90ern.
Vollkommen. Ich verallgemeinere hier gerade natürlich auch komplett, das ist mir bewusst. Mir ist nur aufgefallen, dass, sage ich mal, die weiblichen Debütromane der 2000er ja vor allem mit so einer Schockästhetik und mit so einer Schockpatina geglänzt haben oder sich dadurch präsentiert haben. Also wenn wir an Axolotl Roadkill denken oder Feuchtgebiete. Dass wir jetzt weg, sage ich mal, von dieser Körperlichkeit sind, die natürlich auch immer noch stattfindet in dem Sommer der schlafenden Hunde oder eben auch hier in Die Welt hat blaue Haare, halt tatsächlich wirklich hin zu einer Möglichkeit der literarischen Selbstermächtigung oder zu einer Möglichkeit der Identitätskonstruktion überschreiben und so überspielen mit Personas, also so, wo man die Literatur auch nutzt, um der Hauptfigur, die man da geschrieben hat, in eine andere Rolle schlüpfen zu lassen. Das finde ich als kleine Beobachtung für mich grundsätzlich erstmal nur spannend, dass sich dieser Roman hier doch einreiht in Themen, die wir schon besprochen haben in diesem Podcast.
Ja, also halt das Literatur oder das Schreiben selbst in irgendeiner Weise dann selbst anfängt eine Rolle zu spielen, finde ich auch spannend.
Und das ist ja postdigital, sage ich mal einfach. Finn hat sein Lieblingswort wieder gesagt. Aber tatsächlich so, dass die Schreibszene an sich auch thematisiert wird, das scheint mir tatsächlich wirklich ein Element der postdigitalen Ära zu sein, wie auch den Versuch, das Internet literarisch zu übersetzen, weil hier natürlich auch die große Frage, über die wir zumindest mal sprechen möchten, ist, was machen wir aus der Metadiegese, die es hier gibt? Wie verhandeln wir die? Aber ich habe dich unterbrochen, Verzeihung.
Ich finde auch, dass sich das Beschäftigen mit dem Schreiben hier nochmal, offener und intensiver darstellt als in anderen Büchern, die wir besprochen haben. Ich fand vor allem so auch wegen meines persönlichen Bezuges sehr, sehr interessant, dass Poetry Slam hier eine Rolle einnimmt und das hier eine unerwartet auch starke Rolle einnimmt. So, und auch wie Poetry Slam, ja, wie relativ desillusioniert Poetry Slam hier dargestellt wird letztendlich, fand ich aus meiner Sicht mit meiner eigenen Erfahrung im Poetry Slam ziemlich gut eigentlich, so ziemlich wohltuend.
Wir steigen vielleicht einfach mal direkt ein. Wie schon erwähnt, es gibt die Rahmenhandlung und es gibt die Rahmenhandlung und die Binnenhandlung. In der Rahmenhandlung sitzt Luisa, ein 17-jähriges Mädchen, zu Beginn des Romanes auf der Terrasse und es gibt ein großes Grillfest. Die illustre Verwandtenschar trudelt ein, bestehend aus einem Onkel, einem Cousin. Der Cousin studiert jetzt an der Uni Germanistik, glaube ich, und ist jetzt so ein Voker geworden, wie der Onkel das ausdrücken würde, und erzählt ständig was von Feminismus und später auch von Orientalismus. Das schmeckt dem Onkel gar nicht. Das Verhältnis zwischen Luisa und ihrer Mutter ist angespannt, kompliziert, nennen wir es so. Und dann gibt es noch die Oma dazu, also die Mutter der Mutter, die Entenoma genannt wird, Alkoholikerin ist und auch da eine durchaus spannende Beziehung zwischen Luisa und ihr stattfindet. Und jetzt ist es so, dass eben Luisa in ihre Mitschülerin Dunja verliebt ist und angefangen hat, sich selber als Heldin einer Geschichte zu erfinden, auszudenken, in der man in einem nicht näher beschriebenen arabischen Land ist, daher dann natürlich auch der Orientalismus und wo so allerhand Klischees, die ja, der weiße Mittelstand über den Orient halt hier munter zusammenpurzeln. Und das Spannende ist eben, dass das vorgelesen wird vor der Familie und das durchaus auch kommentiert wird und Luisa diese Kommentare mal einarbeitet, mal nicht einarbeitet. Ein Ex-Freund, der in der Inhaltsangabe schon genannt wurde, Benno, spielt natürlich auch noch eine Rolle. Und da fand ich auch sehr schön, also dass zumindest dieser Roman sich ja auch Gedanken über das Schriftbild macht. Die beiden Handlungsebenen sind in unterschiedlichen Schriftbildern gesetzt und irgendwann kommt Luisa auf die Idee, dass sie ihren Ex-Freund Benno, der in der Geschichte zunächst auftauchte, ja gar nicht mehr bräuchte und deswegen seine Passagen immer in Klammern setzt. Das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Leseerlebnis dann zu sehen, dass diese eigentlich gedachten Passagen dann im Nachhinein aus dem Text wieder rausgenommen werden. Also der Text bekommt da so eine spannende Performance.
Ja, sowas Prozesshaftes, ne?
Genau, prozesshaft ist ein besseres Wort als Performance, da hast du recht. Ja, und das fand ich durchaus auch schon cool und auch das ist schon mal ein Grund, sag ich mal, was mir diesem Roman sehr gefallen hat. Der Versuch, Prozess zu übersetzen und das eben nicht nur durch sowas wie durchgestrichene Worte zu machen, sondern uns da selber auch wieder mitzudenken als Leser, als Leserin. Ich denke mal, dass diese Gespräche mit der Familie ein Großteil der sogenannten Satire dieses Romanes ausmachen. Wie ging's dir damit? Hat das für dich funktioniert? Hat der Onkel auf der Terrasse für dich funktioniert? Oder dachtest du eher so, könnte man besser lösen?
Ja, es hat für mich bedingt funktioniert, weil als ich in diesen Familiengesprächen auf dem Familiengrillfest war, es für mich so eine Holzschnittartigkeit angenommen hat, die ich geradezu als eine Abstraktion wahrgenommen habe. Also die Figuren haben sich für mich auf eine Art und Weise nicht real, so das Stichwort gebend angefühlt, die sie irgendwie komplett entmenschlicht hatten. Ich dachte, das wäre Absicht. Ist es wahrscheinlich auch. Macht aber halt ein sehr komisches Leseerlebnis, teilweise halt also neutral komisch, nicht haha komisch. Und dass ich da halt wirklich, also dann das ist dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen eine Prozesshaftigkeit oder Offenheit des Textes, dass so alles, was der Cousin sagt, halt wirklich nur Instagram-Kacheln ist. Der Cousin unterscheidet sich von Luisa in der Hinsicht, dass er die Instagram-Kacheln liest und sie nicht. Also das bricht so ein bisschen die Immersion des Romans, der für mich ein Potenzial oder einen Kern von etwas hat, mit dem ich gerne mehr Zeit verbracht hätte als mit der Satire. Und zwar so eine Abgründigkeit, was in dieser quasi Präambel, dem vorangestellten Zitat schon zum Ausdruck kommt. Wu Zhang, there is no non-violent way to look at somebody. Und so ein bisschen ist der Text für mich teilweise unglücklich, teilweise halt vielleicht auch einfach wirklich nur so eine Geschmacksfrage, aufgespannt zwischen diesen beiden Polen von Satire, die für mich halt meistens etwas ja zielgerichtetes, um nicht zu sagen pädagogisches hat, und eben dieser Abgründigkeit, so, also auch dieser vorangestellte Spruch, der lässt sich auf diese zwei Arten für mich verstehen oder halt unter anderem diese zwei Arten für mich verstehen. There is no non-violent way to look at somebody. Einerseits als etwas, was uns zur Vorsicht gemahnt, so der Vorsicht vor der eigenen Gewalt, vor der intersektionellen Gewalt, den ein Blick oder ein Begehren haben kann. Andererseits statt Vorsicht vielleicht ja nicht die Akzeptanz ungefähr unbedingt von der Gewalt, die er im Blick haben kann, aber was mich halt mehr interessiert hätte oder immer mehr interessiert hat, waren die Momente, in denen das Buch in dieser Gewalt verbleibt, diese Gewalt auch auskostet, ohne sie einordnen zu müssen, und immer wenn es sie eingeordnet hat, das fand ich jetzt nicht schlecht oder so, auf keinen Fall, aber ich war dann so ein bisschen von dem Buch mehr entfernt als in den Momenten, wo ich dachte, oh, krass, da sind sie jetzt hingegangen.
Man könnte natürlich sagen, dass Frau Steiner dahingegen fair spielt, indem bis auf Luisa und Dunja eigentlich alle Figuren auch durch den Text selber entmenschlicht werden, indem es eben nur die Mutter, der Cousin, der Onkel ist. Und man so das Gefühl hat, die, wie du auch gesagt hast, sollen vielleicht so eine Art Holzschnitt sein, so eine Art Pass pro Toto der Mittelstandsgegenwart. Aber ich möchte auf was eingehen, was du zuletzt gesagt hast, nämlich dieses wenn das Buch versucht, etwas einzuordnen. Denn ich glaube, weil das ist auch das, was ich so am schadigsten, wenn das ein Wort ist,
Am bedauernswertesten?
Am bedauernswertesten fand, ist, dass mir der Roman sich so ein-, zweimal zu häufig auch selber erklären musste oder selber für sich von vornherein schon in die Bresche springen musste, indem man dann so offen kommentiert, dass diese Geschichte, die Luisa schreibt, voller Orientalismus ist oder dass da Dinge passieren, die vielleicht für ein 17-jähriges Mädchen okay sind, aber die doch verletzend einer anderen Kultur gegenüber sind. Und ja, wer bin ich jetzt zu sagen, ich hätte das gerne für mich selber rausgefunden, beziehungsweise ich wäre gerne mit dem Roman zusammen Luisa auf die Schliche gekommen oder hätte Luisa gerne zusammen überführt, als dass das wirklich nochmal auch im Text passiert. Aber wie seid Herrgott, wer bin ich da? Wie ging's dir damit?
Ich habe auch über sowas Ähnliches nachgedacht, so ein bisschen über mein Verhältnis zu, ich sag jetzt mal, so pädagogischer Kunst oder pädagogischer Literatur und über so Sachen, über die ich mich manchmal ärgere, wo ich aber manchmal dann aber auch als halt 31-jährige Media-Literate-Frau auch mal einen Schritt zurücktreten muss und für mich selbst sagen muss, so, okay, ich bin eine 31-jährige Akademikerin, nicht alle sind so. Und vor allem muss ich das auch machen vor dem Hintergrund, dass ich ja auch Lehrerin bin. Ich arbeite viel mit Jugendlichen und Kindern. Und wenn ich dann zum Beispiel, wie es ja auch in diesem Roman oft drauf rekurriert wird, irgendwelche Instagram-Kacheln sehe, die auf eine irgendwie so super pädagogische, belehrende Art und Weise formuliert sind und mir irgendetwas sagen, was ich sowieso schon weiß und was und wovon ich denke, dass es, oder das ging so wahnsinnig arrogant, oder wovon ich denke, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist, denke ich mir dann aber auch so, okay, ich bin nicht die Zielgruppe und es ist vielleicht für Menschen auch wichtig zu lesen und zu wissen in genau dieser Form. Dann lese ich mir Kommentare durch, wo Menschen aufrichtig dankbar dafür sind. Und dann denke ich, okay, diese Form, etwas zu sagen, diese Form, Wissen zu vermitteln auf eine von mir aus didaktische Art und Weise, ist nicht wertlos, nur weil sie nicht für mich ist oder nur weil ich damit nicht gemeint bin. Und insofern muss ich auch ein bisschen daran bei diesem Text denken, so weil es ja nicht nur in der Form so eine didaktische pädagogische Tendenz gibt, sondern es auch im Inhalt so ein bisschen darum geht. Es ist ja eine Coming-of-Age-Geschichte, es ist eine Geschichte über auch wie Wissen erlangt wird und da muss ich auch sagen, auch wenn es diese halt das, was du bedauernswert fandest, diese Einwürfe gibt, die Einordnungen, diese Vereindeutlichungen, die das alles ein bisschen weniger unbequem machen, als ich es gerne hätte, ist da ein Kern für mich, der das sich interessant macht, weil wir durchaus so sie zunehmende Momente haben, wo unsere Hauptfigur, die Luisa, zunehmend fucked up wird. Und in diesen Momenten bin ich gerne verblieben. Vor allem, weil sie halt wirklich peu à peu sukzessive kommen und sich ansammeln.
Ja, deswegen, ich möchte vielleicht unterscheiden, nämlich zwischen den, sage ich mal, wirklich peu à peu fucked up Momenten, die sich aus dem Text ergeben, und auch den Momenten, wo Luisa mit ihren Handlungen Dunja abstößt und ab irgendeinem Punkt auch bewusst verprellt. Das ist wirklich spannend, so sage ich mal, diese letzten fünf Seiten, wo Luisa wirklich selbstbestimmt handelt und sich dazu entscheidet, eine bestimmte Person zu sein. Und natürlich muss ich auch sagen, dass die Figuren und kommentierenden Aspekte ja durchaus auch sinnvoll in die Handlung eingewoben sind, indem man sich eben diese Vorlesesituation erschaffen hat. Das ist natürlich auch ein bisschen einfach, weil in so einer Situation, wo eine Figur etwas vorträgt, kannst du alle Leute was einwerfen lassen. Es ist aber ja durchaus, sage ich mal, alles auch in der Diegese gut gelöst, in der Rahmenhandlung gut genug gelöst, dass es jetzt nie so ist, dass der Text anhält und dir etwas erklären möchte.
Und da habe ich schon anderes gelesen. Fuck Girl. Fuck Girl ist ein Text, der genau das sehr, sehr doll macht. Darüber habt ihr ja besprochen. So, dann ja, genau. Also von Fuck Girl ist ein Instagram-Kacheltext. Das hier ist ein Meta-Instagram-Kacheltext.
Frau Steiner erhebt sich ja, sage ich mal, in ihrer ganzen Attitüde, jetzt einen Roman über Instagram-Feminismus zu schreiben, ja auch über ihre eigene Hauptfigur und auch über einen bestimmten Teil, ich will nicht sagen ihrer Leserinnenschaft, aber über einen bestimmten Teil von jugendlichem Publikum. Und ist das dann nicht irgendwo unaufrichtig, sage ich mal, dann doch die das Laienzeug weiter mit an die Hand zu geben oder ist es fair? Also so, ich weiß nicht, ob ich da eine Antwort drauf habe.
Oh, da gab es auf Goodreads so einen Kommentar, wo für mich sich so ein bisschen auch offenbart hat, wie so ein Roman der Instagram-Feminismus-Kreml kritisiert, auch komplett in das rhetorische Repertoire von Instagram-Feminismus wiederum passen kann. So von wegen Selective White Feminism, White Saviorism und dass es ein Call-out sei und ich wünschte mir, dass zumindest eine Person das liest und dann merkt, wie cringe-fail ihr performativer Aktivismus ist. Ich denke, so ein Roman steht nicht außerhalb des Diskurses oder hat keine Metaperspektive auf den Diskurs, sondern es ist Teil von diesem Diskurs oder es ist Teil von dem rhetorischen Modus von diesem Diskurs.
Es ist zumindest erstmal sehr, sehr ambitioniert, auch gerade für einen Debütroman. Und das können wir hier durchaus schon mal beglückwünschen und auch, und das finden wir auch durchaus gut. Wie hat dir denn die zentrale Liebesgeschichte zwischen Luisa und Dunja gefallen?
Ja, das war ja eben so der positive Punkt oder halt irgendwie so, also für mich der reizvollste Punkt von dem Roman, weil in meiner Erfahrung zumindest so eine queere Erweckungsgeschichte meistens so von einem eher affirmierenden Punkt ausgeschrieben wird oder eher so affirmierend entwickelt wird. Und so, das ist ja halt auch durchaus relativ mutig, man sich hier dazu entschieden hat, so etwas ja durchaus sehr Unbequemes oder Beunruhigendes zu machen mit der Hauptfigur, nämlich, dass es am Ende halt wirklich gar keine queere Erweckungsstory oder Liebesgeschichte ist, nämlich indem man sagt, dass indem unsere Hauptfigur, unser Focalizer, unsere Perspektivfigur sagt, Schreiben ist wichtiger und die gewaltvolle Überformung, die ich mit dem Schreiben mache, ist wichtiger als mein Gegenüber. So, das ist schon durchaus irgendwie ein Punkt, der schwierig zu machen ist in einem Roman, der, denke ich, sich mal auch an eine jüngere Generation richtet oder von der jüngeren Generation auch rezipiert wird. Und das fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich gut, von wie das auch zunehmend durchgezogen wird, wie unsere Hauptfigur zunehmend halt auch ruchloser, rücksichtsloser wird, weil es auch etwas ist, also halt diese ethische Dimension des Schreibens, weil es auch etwas ist, wo ich mich als Schreibende damit auch beschäftigt habe, worüber ich auch irgendwie lange nachgedacht habe, dass so Schreiben oder so die Intersektion von Schreiben und Begehren auch eine gewisse Gewalt hervorbringen kann und diese Gewalt, die davon ausgeht, irgendwie so ihren eigenen Reiz haben kann. Das ist troubling und das ist kompliziert und genau das passt irgendwie nicht in so diesen Instagram-Kacheldiskurs, in dem man etwas so als richtig und falsch darstellen kann, wie es ja andererseits das Buch nicht zu Unrecht, aber halt doch macht. Das ist etwas, was komplizierter ist und eher so als ästhetische Erfahrung für mich angenommen werden muss, als unbequeme ästhetische Erfahrung, während dieser Diskurs, den der Roman man fortführt, irgendwie diese Positionierung vis-à-vis Orientalismus, dass es etwas ist, wo man irgendwie eine bequemere Eindeutigkeit für sich irgendwie beanspruchen will, was ich verstehe, wo ich auch irgendwie nichts gegen den Roman oder seine Schlagrichtung sage, aber das, wo meine Aufmerksamkeit halt mehr da war, wo ich mich mehr für den Roman interessiert habe, war immer als Luisa irgendetwas komplett fucked up tut, es nicht bereut und nicht dafür bestraft wird.
Ich wollte dir am Anfang deines erhellenden Monologes kurz widersprechen und sagen, ja, ist das wirklich so untypisch für die queere Erweckungsgeschichte? Aber du hast schon recht. Normalerweise wäre unser Protagonistin das, ich nenne es mal, Opfer in dieser Beziehung. Also ich glaube, der Titel Die Welt hat blaue Haare spielt durchaus auch Blau ist eine warme Farbe an. Denn die Figurenkonstellation ist jetzt ja nicht unähnlich, so von der Ausgangslage her. Die coole Künstlerin mit den blauen Haaren und eben das schüchterne Mädchen aus der Vorstadt, das zuerst Sex mit einem Jungen hat und sich dann eben dem weiblichen Geschlecht zuwendet. Aber du hast schon recht, Luisa wird halt hier zur Täterin, Luisa wird hier zur Aggressorin und schreibt sich eine Welt, in der es andersrum ist. Das Das ist schon wirklich durchaus interessant und das ist auch durchaus eine spannende Gegensetzung zu einem Narrativ, weil es gibt ja auch so, sag ich mal, dieses Klischee und das wollte ich dem Roman auch erst vorwerfen, aber es wird natürlich hier sehr interessant neu gedeutet, dass so eine queere Geschichte immer mit einem Downer-Ending enden muss, also damit das unser Pärchen nicht zusammenkommt. Aber es ist halt hier selber verschuldet und es ist hier eben auch, wie du auch schon gesagt hast, eine bewusste Entscheidung. Und es ist eben nicht, was weiß ich, Call Me By Your Name, wo der Sommer dann halt zu Ende ist und man vor dem Kamin sitzt. Ja, also tatsächlich doch, ja, du hast recht, durchaus interessant bekannte Vorzeichen umgedreht. Nicht nur durchaus, ich möchte das durchaus gerne streichen an dieser Stelle. Interessant bekannte Vorzeichen umgedreht. Das klingt heute sonst irgendwie so runterziehend oder so, so, ja, das möchte ich, das meinte ich dann natürlich gar nicht.
Ja, und so, wenn man jetzt diese Interaktion von den beiden Elementen, einerseits diese Kritik an Orientalismus und White Saviorism und andererseits diese, ist der künstlerisch-erotische Blick auch immer gewaltvoll, wenn man das zusammennimmt, entstehen halt auch so, wenn man das zusammennimmt, interessante, vielleicht kompliziertere Sachen aus diesen Romanen, über die ich auch gerne länger nachgedacht habe.
Ja.
Zum Beispiel halt, dass wir hier eine junge queere Figur haben, die es am Anfang irgendwie gut meint, aber sich selbst und sich ihres eigenen Selbst nicht so bewusst ist. So können wir auf eine relativ subtile Art und Weise beobachten, so meistens relativ subtile Weise, wie eigentlich so diese junge Figur, die man nicht des Konservatismus oder nicht der Bigotterie irgendwie verdächtigen will, diese junge queere Frau, dass sie sich eigentlich irgendwann in diese Kontinuitätslinie stellt, wo am Ende glaub ich, dass sie erkennt, dass sie den Begriff Fremde letztendlich genauso betont und ausspricht wie ihre Mutter, so dass es dann halt auch diesen Zeitungsartikel da gibt, also dass letztendlich Queerness als nicht inhärent immer progressiv und radikal dargestellt wird. Und ich glaube, das ist schon auch irgendwie ein guter, interessanter Punkt.
Sie kennt ja nicht mal die Namen, den richtigen Namen ihres Schwarmes. Also wir erfahren ja auch, dass die eigentlich nicht Dunja in der, sage ich mal, westlichen Schreibweise mit UNJA heißt, sondern eben mit einem Ü und einem Y. So, das sind ja auch schon mal so spannende Punkte. Und dass eben die Familie Goes heißt und nicht Götz. Also so der Text wirft da schon sehr, sehr interessante Fallstricke rein und zeigt dir aber ja, sag ich mal, auch gut, wie so ein Konservatismus, wie du es auch schon gesagt hast, ich würde nicht sagen, in uns allen steckt, aber wie der eben ja doch auf dieser Terrasse allum festlich ist und wie schnell man Vorurteile aufnimmt und reproduziert, ohne selber zu wissen, dass man das vielleicht gerade tut.
Ich wollte sagen, dass Queerness und Weiblichkeit und Jugend einem davor auch irgendwie nicht schützt, dass irgendwie die eigene Marginalisierung davor einen auch nicht schützt.
Ja, und das ist tatsächlich dann schon doch die große Leistung, so dass jede Figur, die sich im Recht wähnt, und das ist wahrscheinlich dann die Satire hier am Ende des Tages, doch auch irgendwo Aggressor ist und Gewalt ausübt auf die eine oder andere Art und Weise.
Ja, und was ich da auch noch spannend finde, weil ich glaube ich, oder halt, es ist bei mir ein bisschen lange her, dass ich überhaupt einen Roman gelesen habe, der irgendwie so den Poetry Slam als Ort, als Subkultur, als Szene einbindet und ernst nimmt. Da finde ich das schon halt spannend, wie da das eingebunden wird, wie da das
Ja.
dargestellt wird. Weil was ja schon lange nicht mehr der Fall ist, ist, dass Poetry Slam eine in irgendeiner Weise widerständige Subkultur ist. Im Gegenteil, ich würde sagen, neutral gemeint, so ich gebe selbst Poetry Slam Workshops, dass Poetry Slam eher so etwas Erhaltendes ist, etwas halt auch so pädagogisch Unterstützendes ist, wo halt auch eine Mehrheitsgesellschaft oder eine Demokratie sich mit ihren Werten fortsetzt. Und ich finde, das sieht man auch in der Art und Weise, wie dieser nach dem einem österreichischen Orientalisten ausgerechnet benannte U20 Slam da dargestellt wird, dass diese Funktion sieht man da auch vor allem diesen so kleinen Kommentar darüber, welcher Text welche
Ja.
Punkte bekommt. und welcher Text vor welchem Text.
Es erinnert so ein bisschen in manchen Punkten, die hier gemacht werden, vielleicht an Erasure von Percival Everett oder halt an die Verfilmung American Fiction von vor ein paar Jahren, wo eben ja dann doch ein weißes Publikum bestimmte Klischees hören möchte über etwas, wie sie sich's vorstellt, oder die klischeehafte Erzählung realer findet als die reale Erzählung, sagen wir so.
Ja, so hyperreal einfach.
Wie fandst du denn, sag ich mal, die Binnenhandlung an sich? Die ist natürlich bewusst palpig und auch bewusst trashig, aber es ist natürlich eine spannende Gratwanderung zu versuchen, ich möchte nicht sagen, schlecht zu schreiben, weil Luisa ist durchaus eine talentierte 17-jährige Autorin, und das fand ich sehr beeindruckend, wie Steiner es doch schafft, zwei unterschiedliche...
Sowohl talentiert als auch 17. Das muss man beides beachten.
Dass Steiner es schafft, doch durchaus zwei unterschiedliche Schreibstile hier zu pflegen in der Haupt- und der Binnenhandlung, aber da Luisa ja auch die Erzählerin ihres eigenen Lebens ist, doch so gewisse Beobachtungen und Quirks in das eine und das andere rüber zu retten.
Ja, also halt die Beobachtungen und Quirks, die sich dann irgendwann so gegen Ende oder im letzten Drittel einsammeln, die sind ja dieses Signal von der Übergriffigkeit, von wie Luisa halt ihre Welt benutzt für ihre Geschichte oder halt irgendwie ausbeutet für ihre Geschichte. Ich finde auch, dass dieser Kniff da recht gut gelungen ist, weil ich glaube schon auch, dass eine 17-Jährige, ich war auch mal 17, ungefähr so schreiben würde, mit der Ambition, mit dem Metaphernwillen, mit der auch eigentlich schönen poetischen Idee, eine Figur Welt zu nennen, und auch mit der Palpigkeit, so gesehen. Also wenn das, also, naja gut, natürlich war es die Absicht gewesen, aber so offensichtlich ist die Absicht gewesen, wirklich einen Schreibstil zu entwickeln, der auf die 17-Jährigkeit, auf die Precociousness der Autorin hinweist. Und ich finde, das ist da auch so weit gelungen, dass ich das nicht einfach nur so als ein Artefakt, okay, ich habe verstanden, sie ist 17, get on with it, sondern dass ich diese Geschichte halt auch ganz gern gelesen habe in dem Spiegel, in dem Zerspiegel, den sie der Rahmenhandlung vorhält. Also in der Hinsicht durchaus auch ein bisschen ähnlich wie in The Blight Assassin von Margaret Atwood.
Ich komme mit einem anderen Beispiel, denn ich wollte nur auch nochmal die Runde direkt geben, so Binnenhandlung oder, sag ich mal, Dokumente in Texten, die von anderen Figuren geschrieben sein sollen, sind immer eine Gratwanderung. Ich habe kürzlich zuletzt, und sollten wir demnächst mal wieder so eine Recent Reads-Folge aufnehmen, werde ich darüber länger berichten. Ich habe immer wieder so einen Bahnhofs-Thriller, ne, ich beschränke ich auch bewusst auch Thriller aus, ne, rausgesucht. Thriller. Ich habe nämlich Last Time I Lied von Riley Sager gelesen. Und es ist so eine, Bahnhofsliteratur, die spielt ein bisschen so mit den Klischees des Feriencamp-Slashers aus den USA. Und da findet unsere Hauptfigur irgendwann das Tagebuch eines verschollenen Mädchens. Und ich habe diese Tagebuch als Schüler gelesen und mir gedacht, nein, so schreibt wirklich kein Mensch sein Tagebuch. Weil das so richtig wird wie, hey Diary, I guess I bought you and now I'm gonna write into you. Guess what? Also, und da muss ich sagen, bin ich Riley Sager beziehungsweise Todd Ritter, denn Sager ist ein Pseudonym eben für diesen männlichen Autoren Todd Ritter, das ist auf den Leim gegangen, weil sich dieses Tagebuch dann im Laufe des Romanes, Achtung Spoiler, auch als Fabrikation herausstellt, um Leute auf eine falsche Fährte zu locken. Also da wurde ich praktisch geködert mit etwas, was ich erst dem Roman als schlechten Stil ausgelegt hat, um dann rauszufinden, dass es bewusst schlechter Stil war, um mich auf eine falsche Fährte zu locken. Fand ich ganz nett. Aber Frau Steiner gelingt das hier wirklich sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr glaubhaft und irgendwie ja auch eine ganz interessante Geschichte. Oder also eine, ich möchte es nicht zu sehr werten, aber ich hab auch diese Binnenhandlung recht gerne gelesen, weil ich habe das häufig, wenn Romane mit Binnenhandlungen arbeiten, dass ich die eher mal überblättere. Also so zuletzt am prominentesten hat das ja, glaube ich, Christian Kracht mit R gemacht, wo wir diese Eddard-angehauchte Binnenhandlung haben, die sich dann am Ende zusammenführt. Die ganz großen literarischen Vergleiche werden hier ja wahrscheinlich Nabokov oder Cervantes. Aber ja, auch da einfach wieder sehr, sehr ambitioniert. Und ich hätte es Frau Steiner wirklich gewünscht, dass sie diesen Top-Literaturpreis bekommt. So, ich hab jetzt drei Bücher von der Shortlist gelesen und ihres war mit Abstand das Beste.
Ich glaube, die Stärke, die die Binnenhandlung so hat, wieso sie funktioniert, ist, dass, wie wir es ja auch angesprochen haben, dass ja so ein sehr offener, prozesshafter Text ist, in dem man die Eingriffe anmerkt, wo man auch merkt, wie er sich verändert, wenn sich die Rahmenhandlung verändert, wenn sich die Stimmungen oder so die Kapricen der Hauptfigur irgendwie ändern, wenn sie auf irgendjemanden sauer ist, wenn sie irgendetwas Neues rausgefunden hat, so. Insofern ist er halt auf dieser Ebene schon spannend. Und um ehrlich zu sein, ich fand das bei The Blind Assassin, vor allem bei Margaret Atwood, das hat mich auch eher abgelenkt, weil es da auch einfach nur noch so eine dritte Metalepse gibt, also, die mich dann überhaupt nicht mehr interessiert hat. Und ich finde das auch in der Hinsicht riskant, weil das so ein bisschen ist, als würde jemand einen Traum erzählen, und wenn da nicht so ein Kniff kommt wie der, den du jetzt eben vorgeschlagen hast, dann ist das halt wirklich immer so, ja, so what? Aber hier ist es ja ganz gut rechtfertigt und so eingebunden, gerade durch die Prozesshaftigkeit und Offenheit.
Haben wir noch was zu sagen zum Abschluss, oder sagen wir beide, dass wir mit einer Empfehlung hier rausgehen?
Wir gehen mit einer Empfehlung raus. Wir sind auch gespannt, was mit so einem ja inhaltlich und formal ja doch recht ambitionierten Debütroman von dieser Autorin noch kommt. Ja. Wir freuen uns.
Und ja, es hat sich jetzt so eingebunden, dass wir am Ende sagen, wir geben durchaus eine Kaufempfehlung raus. Und ich hätte das, glaube ich, auch getan, wenn mir der Roman nicht gefallen hätte, einfach weil man sollte unabhängige Verlage wie den Leikamp Verlag unterstützen, und auch gerade DebütautorInnen riskiert da gerne mal einen, Achtung, Wortwitz, Seitensprung. Die Welt hat blaue Haare hat mir ziemlich gut gefallen. Ich bin gespannt, was da als nächstes kommt.
Ich auch.
Worüber reden wir nächste Woche, Maria? Denn Lukas ist tatsächlich noch eine weitere Woche beschäftigt und du beehrst mich ein zweites Mal. Du nimmst dir ein zweites Mal die Zeit, mit mir zu reden. Aber dieses Mal hast du das Thema ausgesucht, sag
ja,
ich mal.
Ja, sturmfrei.
Dieses Mal.
Lukas weg, sturmfrei.
Genau, jetzt wird richtig wild bei gelesen hier. Huiuiui.
Ja, richtig feurig, um nicht zu sagen. Also, ich war letztens ein bisschen sauer. Ich war letztens ein bisschen doll sauer. Und dann habe ich Finn eines schönen Morgens zugetextet mit: Oh, Finn, ich hasse dieses Buch, es ist so scheiße. So
mach den HörerInnen nicht zu viel Lust, Maria. Also.
Nee, also was euch Lust machen sollte, ist eigentlich das, worum es in dem Buch geht oder vielmehr nicht geht, weil das Buch, über das wir reden wollen, ist eigentlich eine Lektüre, die ich im Rahmen meiner Dissertation gelesen habe, und zwar Lords of Chaos. Das Buch beschäftigt sich mit, das ist quasi so eine Gonzo Journalism Chronik von den Geschehnissen rund um den Black Circle, um so Leute wie Euronymous und von Mayhem oder halt Vicarius von Bursum, um die Kirchenverbrennung, um die Morde. Und das ist enttäuschenderweise für mich, so viel kann ich schon mal verraten, keine subkulturelle Chronik, nicht wirklich, oder ein Buch, in dem es halt wirklich überhaupt nicht um Musik geht, sondern es ist im Grunde so True Crime, Gonzo-Journalismus. Und ich finde das Buch zwar wertig für Dissertation als das erste Buch über Black Metal seiner Art, aber ich finde das Buch, und da verrate ich jetzt mal erstmal nicht, warum, ich finde das auch unverantwortlich und gefährlich. Und das habe ich Finn aufgezwungen, weil ich sauer war, und Finn hat es Hashtag gelesen.
Ja, Lords of Chaos nächste Woche bei gelesen, und vielleicht sprechen wir auch noch mal kurz über die Verfilmung. Maria, ich freue mich.
Ich freue mich auch.